Trauer, echt jetzt? Ich möchte euch wieder mal herzlich willkommen heißen und diesmal bereits zur, bin ich ganz stolz, 4. Folge. Wow, richtig cool. Heute möchte ich mal auf die Thematik eingehen und zwar auf die Kraft mentaler Techniken. Das wird eine überaus spannende Folge, insbesondere wenn du in der letzten Folge die Thematik schon richtig spannend gefunden hast. Da habe ich ja eigentlich nur oberflächlich erzählt, was geschieht, wenn man jetzt eine mentale Technik anwendet, dass dann Wunder geschieht, etc. Jetzt möchte ich aber tatsächlich mal drauf eingehen, auf die Kraft dieser Techniken, was da dahinter steht. Ich möchte vielleicht auch auf die ein oder andere Technik sogar eingehen, dass du mal ein besseres Bild davon bekommst, dass du dein neues Verständnis und deine neue Logik noch viel besser ausbauen kannst, als wie mit den Folgen zuvor. Genau. Die Folge ist insbesondere dann für dich gut, wenn du jemand bist, der sich so ein bisschen interessiert für, ich sage jetzt mal bewusst, das Wort Manifestation, wenn du dich dafür interessierst über die Quantenebene, wenn du dich also für die Quantenphysik sozusagen interessierst und den Vorgang, wie man zum Beispiel, wie es in The Secret oft genannt wird, visualisieren. Und das sind wahrscheinlich nicht wenige Zuhörer, die sich dafür interessieren, in irgendeiner Form. Denn tatsächlich ist es bei mentalen Techniken so, dass man beim Anwenden einer mentalen Technik sich tatsächlich mit dem subjektiven Erleben auseinandersetzt. Was ist das subjektive Erleben? Man hört ja oft draußen so im Sprachgebrauch Subjektivität, Objektivität. Also Objektivität, um das mal zuerst zu nennen, Objektivität ist etwas, das außerhalb unseres Körpers geschieht, also im Außen, ja? Objektivität. Das sind Situationen, das sind Gespräche mit Menschen, die wir haben, etc. Unter anderem eben, was passiert in der Objektivität, auch der Tod eines geliebten Menschen. Ja? Das ist in der Objektivität. Die subjektive Ebene, das ist der Bereich des inneren Erlebens. So nennt sich das auch im Fachjargon bei uns Mentaltrainern und Mentalcoaches. Die Ebene der Subjektivität ist alles, was in uns stattfindet. Und leider wissen wir da sehr wenig drüber, weil wir da nicht erzogen werden, wie man etwas, das wir im Inneren wahrnehmen, spielend leicht verändern könnten. Und dazu, wie ich es in einer anderen Folge schon gesagt habe, sollten wir eigentlich eher gelernt haben in der Kindheit, wie man ein Hirn benutzt. Ja? Weil alles, was in unserem inneren Erleben stattfindet, wird vom Gehirn gesteuert, ob man das jetzt will oder nicht. Auf der subjektiven Ebene, das ist die Ebene des Geistes. Jetzt wird es ganz spannend. Ja? In der Gesellschaft spricht man auch oft mal über den Geist. Ne? Körper folgt Geist, etc. pp. Und wenn wir das Wort Geist hören, dann haben wir im Grunde gar keine Ahnung, von was wir da sprechen. Also ich merke es bei Vorträgen immer, wenn ich vom Geist spreche, dann ist das Publikum alle da immer so nick, nick. Ja? Und wenn ich dann die Frage stelle, ja, was ist denn der Geist? Ja, dann habe ich Kaffeepause, weil keiner weiß im Grunde genommen, das zu erklären. Ja, der Geist ist im Grunde genommen ein Überwort, also nicht Hauptwort, ja, sondern ein Überwort. Das Wort Geist beschreibt die Zusammensetzung zwischen dem Bewussten eines Menschen und dem Unterbewussten eines Menschen. Ja? Also, und auf diesen beiden Ebenen, also auf der Ebene des Verstandes und auf der Ebene des Unterbewusstseins, dort findet das Denken eines Menschen statt. Der Verstand, so sagt die Wissenschaft, ist um das Gehirn rum vernetzt, neurobiologisch. Der Verstand, der ist eher strukturiert, er ist analytisch und er ist der Sitz unserer Bewertung. Also alles, was wir als toll finden, alles, was wir als schön empfinden, diese Wertungen sind im Verstand verankert, genauso wie das, was wir scheiße finden, wo wir Wut empfinden, wo wir Hilflosigkeit empfinden, dort, wo wir Zerrissenheit empfinden. Kommt das bekannt vor? Du, der in der Trauer ist? Zerrissenheit? Hilflosigkeit? Seelisches Leiden? Schmerz? Das sind alles Wertungen, die im Kopf stattfinden, sprich im Verstand. Also der Verstand ist um das Gehirn rum vernetzt und das Spannende daran ist, dass der Verstand eines Menschen ist tatsächlich eher etwas Menschliches, ja? Weil der Verstand eines Menschen, der ist erst in etwa ab dem 8. Lebensjahr aktiv. Wir werden gar nicht mit dem Verstand geboren. Deswegen habe ich gesagt, das ist eher etwas Menschliches. Und der Verstand, um das eher mal schnell zu erklären, der Verstand, wie er dann ab dem 8. Lebensjahr aktiv wird, da liegt zugrunde, wie wir vom Tag der Geburt bis zum 8. Lebensjahr geprägt werden. Wir werden geprägt durch, also nach der Geburt, durch unsere Eltern, möglicherweise ältere Geschwister, Familie insgesamt, in späteren Jahren dann Kindergarten. Da kriegen wir auch Werte vermittelt. Wir haben aber noch keinen Verstand, dass wir sagen könnten, oh, das ist cool, was du, ja, was mir dabei gebracht wird oder wie immer. Wir nehmen das einfach als wahr hin. Und das geschieht später in der Schule, das geschieht im Religionsunterricht, im Geschichtsunterricht. Wir lernen in dieser Zeit Fahrradfahren, Schwimmen etc. All diese Dinge lernen wir da. Und ab dem 8. Lebensjahr ist der Verstand aktiv. Und im Denkbereich, na, das erkläre ich nachher. Also zumindest erstmal Verstand. So. Dann habe ich ja gesagt, das Wort Geist beschreibt die Zusammensetzung zwischen dem Bewussten eines Menschen und dem Unterbewussten eines Menschen. Die Wissenschaft sagt, dass das Unterbewusstsein mitten im Hirn seinen Platz hat. Also Fadenkreuz, also genau in der Mitte des Gehirns, hat laut Wissenschaft das Unterbewusste seinen Platz. Ist dort verbunden mit dem limbischen System, dem vegetativen Nervensystem. Daher Körper folgt Geist. Du bist, was du denkst, etc. pp. Nun, das Unterbewusstsein. Für das Unterbewusstsein gibt es viele verschiedene Worte. Es gibt zunächst das Wort Unterbewusstsein, es gibt das Wort Seele, es gibt das Wort Wesen. Ich sage immer gern Wesen dazu. Im Kontext einer mentalen Veränderung natürlich rede ich gern vom Unterbewusstsein. Im Grunde aber alles das Gleiche. Und du wirst gleich überrascht sein, wenn ich das sage, selbst auf der unterbewussten Ebene wird gedacht. Denn das Wort Geist, das ist die Ebene, auf der insgesamt gedacht wird. Und spannenderweise, das ist auch eine Frage, die ich immer gerne ins Publikum stelle, das kann man, wenn man es nicht weiß, auch gar nicht richtig beantworten. Daher geht es ja um keine Quizfrage, sondern einfach nur den Wissensstand. Und zwar, auf wie viele Arten denkt denn ein Mensch? Was denkst du denn, der du gerade zuhörst? Auf wie viele Arten denkt ein Mensch? Jetzt wird der ein oder andere dabei sein und sagen, oh mein Gott, das kann man gar nicht ermessen. So kompakt und komplex, wie wir denken, ist es wahrscheinlich, was weiß ich, gibt es tausende verschiedener Arten, wie ein Mensch denkt. Und wenn du dich mit der Gesamtthematik schon ein bisschen näher beschäftigt hast in vergangener Zeit, dann wirst du auf nicht so viel kommen. Die Wahrheit ist, der Mensch denkt nur auf drei Arten. Und jetzt sind wir wieder beim inneren Erleben. Wir machen uns innere Bilder oder Filme. Erstens. Zweitens, wir führen und unheimlich gern inneren Dialog, innere Dialoge. Und wer hätte es gedacht, dass das auch ein Gedanke ist? Wir haben unsere Emotionen, unsere Gefühle. Es sind tatsächlich auch Gedanken. Schon spannend, ne? Weil irgendwo kriegen wir in der Kindheit immer beigebracht, du musst mal lernen, deine Gefühle von deinen Gedanken zu trennen. Und man lässt völlig außer Acht, dass es ja auch Gedanken sind. Da haben wir schon mal eine Krux, das ist schon mal sehr spannend. Naja gut, das innere Erleben. Wir denken entweder in inneren Bildern oder Filmen, wir denken per innerem Dialog oder wir denken per einer Gefühlsregung. Wenn man jetzt mal die Trauer betrachtet, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Dann wäre das die Emotion Schmerz, die Emotion Schock, die Emotion Hilflosigkeit, Zerrissenheit, Ohnmacht. Soll ich noch weitere aufzählen? Emotionen, respektive, gut, der eine sagt Emotionen, der andere sagt Gefühle dazu. In den Coachings habe ich halt oft erlebt, dass das Wort Gefühle nicht ganz so zielführend ist, weil viele, wenn ich frage, wie Gefühl oder wie fühlst du dich, viele einfach nur beschreiben, wie der Körper sich anfühlt. Das ist aber nicht die Frage, sondern es geht um die seelische Emotion. Also dort, wo man glücklich sein kann, dort, wo man sich leicht fühlt. Das ist also eine Emotion, so nenne ich das halt gerne. Eine Emotion, super spannend. Eine Emotion wird per Neurotransmitter vom Gehirn aus in den Körper gesendet. Ganz spannende Geschichte. Also Neuronen hat jeder auch schon mal gehört. Ich möchte jetzt nicht zu kompliziert wirken. Neuronen steuern ein Verhalten. Jedes Mal, wenn ein bestimmter Impuls auf uns trifft, akustisch, visuell, in der Trauer zum Beispiel, lass es zum Beispiel, du sitzt im Auto, dir geht's gerade relativ gut, stellst das Radio an und plötzlich kommt eine Mucke, die dich sofort an den Verstorbenen erinnert, weil es sein Lieblingslied ist. Das ist der Impuls. Und das Gehirn sagt, oh, jetzt muss ich mein Trauerverhalten da wieder abspielen. Und dann werden Neuronen abgefeuert. Und jedes Mal, wenn Neuronen abgefeuert werden, das Wort sagt es ja schon, die sind ja, die bewegen sich, sagen wir mal im Beispiel von links nach rechts, jetzt zum Beispiel, machen die relativ schnell natürlich, weil das Verhalten wird dann gesteuert. Also die Tränendrüsen werden aktiviert, die Emotion wird hergestellt, da komme ich jetzt gleich drauf. Die Körperhaltung geht nach unten, also Muskeln bewegen sich und man geht in diese depressive Haltung. Und während Neuronen abgefeuert werden, senden sie automatisch dementsprechende Botenstoffe in den Körper. Botenstoffe, Neurotransmitter, bekannteste ist das Serotonin, das Glückshormon. Diese Dinger, diese Neurotransmitter, wie es das Wort sagt, die werden gesendet von den Neuronen. Senden ist ein Wort, das einfach beschreibt, dass auch die Neurotransmitter in Bewegung sind. Was in der Folge, das ist was für deine neue Logik, was insbesondere erklärt, dass Emotionen, egal wie wir sie wahrnehmen, egal wann wir sie wahrnehmen, dass die sich bewegen auf eine bestimmte Weise. Immer. Würde eine Emotion von der Bewegung stillstehen, dann könnten wir die gar nicht wahrnehmen. Genau. Ja. Und die Menschheit hat diesem Vorgang eben das Wort Gefühle, respektive das Wort Emotion verpasst. Okay. Das mal nur so grob am Rande. Ich möchte nicht zu tief reingehen. Das Gehirn selbst als Organ denkt zum Beispiel nur in Bildern. Das Gehirn denkt nur in Bildern. Was anderes macht das gar nicht. Also im Kontext denken meine ich jetzt. Ja, das Gehirn denkt nur in Bildern. Und das Gehirn produziert Bilder, wenn wir kreativ sind. Das Gehirn speichert aber auch alles ab, was wir sehen. Es speichert rund um die Uhr Bilder ab. Und spannenderweise geht es im mentalen Coaching nie darum, wenn wir uns an bestimmte Dinge erinnern oder wenn wir bestimmte Dinge wahrnehmen, wenn wir an was denken. Es geht nie darum, was inhaltlich in diesen Bildern zu sehen ist. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, es findet ja im inneren Erleben statt. Das bedeutet, dass ein Bild, das das Gehirn abspeichert oder kreiert, und selbst wenn es kreiert wird, wird es abgespeichert, dieses Bild eine bestimmte Aufbaustruktur hat. Also sprich, deswegen habe ich in einer anderen Folge erwähnt, wie wichtig ein entspannter Zustand ist, weil wenn man entspannt ist und wenn man von jemand, der sich richtig geil damit auskennt, geführt wird, dann kann man tatsächlich wahrnehmen, wie weit ein Bild, das das Gehirn produziert oder abgespeichert hat, das ist ja im Gehirn drinne, ja, also neurobiologisch. Das Gehirn speichert das Bild ja nicht davon an der Wand ab oder sowas, ja, so. Ja, das ist ja im Gehirn drinne. Und dennoch, wenn wir ein Bild wahrnehmen, wenn wir bewusst ein Bild wahrnehmen, also wirklich fokussiert, entspannt, dann kann man tatsächlich wahrnehmen, wie weit ist das Bild in der Wahrnehmung von der Nasenspitze entfernt. Ist es eher 50 Zentimeter? Ist es näher dran? Oder ist es eher so ein Meter oder zwei Meter weg? Dann könnte man zum Beispiel erforschen, wie groß ist das Bild, das das Gehirn da abgespeichert hat? Ist es so groß wie ein DIN A4, DIN A6? Eher wie ein Garagentor so groß? Manchmal habe ich Menschen, die sagen, das ist so groß wie eine Kinoleinwand. In der Wahrnehmung. Nicht wirklich im Raum hier, völliger Schwachsinn, nur in der Wahrnehmung. Und dann kann man rausfinden, das nennt sich Submodalitäten. Man kann rausfinden, wie ist die Farbe in diesem Bild? Sind es eher leuchtende Farben? Sind es eher pastellmäßig, so eher so matt? Oder ist es schwarz-weiß? Ist es scharf? Ist es verschwommen? Ist es eher dunkel? Ist es eher hell? Und wenn man all diese Dinge erforscht, dann hat man automatisch ja einen Prozess, richtig? Genau. Und was kann man bekanntlich mit einem Prozess machen? Man kann ihn verändern. Genau. Und dafür gibt's uns Profis, Mentaltrainer, Mentalcoaches, die dann einen Menschen unterstützen können, sein Denken und somit seine innere Haltung, seine gesamte Wahrnehmung zu verändern, wenn er es denn will. Und der Verstand, spannenderweise, der Verstand ist eher derjenige, der dann mit Stimme im Kopf immer so bla 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 und ach nee und pass auf, nee, das geht gar nicht und ich kann doch jetzt nicht in die Mineraltherme. Mein Bauchgefühl sagt mir, geh in die Mineraltherme und nee, das geht nicht, du hast diesen wichtigen Termin und dann ist der Termin, weil der Verstand, der ja logisch denkt und strukturiert denkt, dann ist der Verstand derjenige, der dich davon abhält, auf das Bauchgefühl zu hören. Obwohl, wenn du dann auf das Bauchgefühl gehört hättest, auf die Emotion, die Intuition, dann wärst du in die Mineraltherme gegangen, scheiß drauf auf meinen Termin, und dort hättest du jemand getroffen, der alles, was du auf deinem wichtigen Termin der Meinung warst, was du dort hättest erreichen können, und plötzlich triffst du jemanden in der Mineraltherme, der dir 10-mal mehr geben kann, wie das, was du auf dem Termin erreichen wolltest. Naja, wie auch immer. Ich schweife immer gerne ein ganz kleines bisschen ab, weil ich es so faszinierend finde. Na gut, also, das Gehirn denkt in Bildern, der Verstand spricht gerne mit einer Stimme im Kopf, manchmal sind es mehrere. Und auch da ist es eine männliche Stimme, ist es eine weibliche Stimme. Oft sagen Menschen dann zu mir, jetzt bin ich doch, der da denkt. Nein, bist du nicht. Dein Gehirn benutzt deine Stimme, von der du dann denkst, dass es deine Stimme ist, ist es aber nicht. Du kamst in eine bestimmte Situation, sagen wir mal die Trauer, also die Verlusterfahrung. Du bekommst die Todesnachricht im Bruchteil einer Sekunde, natürlicher Vorgang, innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde mehrere Emotionen, die Schock, jetzt habe ich es immer wieder dabei, Schock, Hilflosigkeit, Zerrissenheit, Ohnmacht und noch viele, viele, viele mehr. Und wenn du sensibel bist und gerade die Emotion Ohnmacht an oberster Stelle in deiner Individualität zuschlägt, da der Körper dem Geist folgt, zählst du wahrscheinlich zu denen, wenn sie das Gefühl, die Emotion der Ohnmacht erleben, dass es so schnell auf den Körper übergeht, dann machst du und dann haust dich um, weil du ohnmächtig wirst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, der Verstand spricht eher mit Dialogen und da selbst kann man auch rausfinden, ist es eher eine männliche oder eine weibliche Stimme, ist sie älter oder jünger als ich, spricht sie schnell, so wie ich gerade, oder spricht sie eher langsam? In welche Richtung geht's mehr? Spricht sie eher leise, so wie ich jetzt? Oder spricht sie eher laut? Welchen Tonfall benutzt sie? Und das ist das meiste Ergebnis, wenn ich mit Menschen arbeite, die überwiegend mit innerem Dialog leben. Und wenn man diesen Dialog erforscht, dass der Tonfall einer Stimme meistens sehr herablassend ist. Sprich, du sprichst selbst mit dir im Kopf und erniedrigst dich die ganze Zeit. Du sprichst laufend mit einer traurigen Stimme in deinem Kopf. Das steuert dein Gehirn. Ja? Das ist wie so eine Schallplatte, die immer abläuft, das Verhalten. Und je mehr du dich auf den Schmerz konzentrierst, habe ich ja gesagt, das Gehirn macht das Verhalten besser und leistungsfähiger. Die Schallplatte nimmt es auf. Das Gehirn weiß, oh, ich muss es noch intensiver machen. Und dann wird diese Stimme immer lauter, sie wird immer trauriger. Und jedes Mal, wenn ein Impuls kommt und morgens beim Aufwachen schon, zack, weiß das Gehirn, oh, ich muss die Stimme wieder starten. Und dann wachst du schon traurig auf, weil die Stimme in deinem Kopf mit dir traurig spricht. Und klingt es gesund? Nein, ist es auch nicht. Und deswegen ist die Kraft einer mentalen Technik, dass man sowohl ein Bild im Kopf, das ist das Gleiche. Und sorry, das habe ich vorher vergessen, am Ende zu erwähnen. Jetzt gehen wir nochmal die Verlusterfahrung. Ja? Beispielsweise geht es darum, dass jemand Älteres, bei dem der Tod, sage ich mal, nicht plötzlich kommt, sondern man weiß, er kommt, und du bist im Krankenhaus dabei, wenn die Person dann ihre letzten Atemzüge macht. Jetzt, was siehst du in dem Moment alles? Du siehst das Krankenzimmer, das Bett, in dem die Oma liegt, die da stirbt. Du hörst Piepen, du hörst vielleicht durch das Fenster, das so halb geöffnet ist, von draußen ein paar Baugeräte am Krankenhaus und hörst im Flur draußen das Laufen von Schwestern etc. Aber es geht ums Sehen. Also was siehst du? Du siehst, wie die Oma da liegt. Du siehst diesen Krankenhausnachttisch und so weiter und so fort. Die Lampe, das Neonlicht und so weiter. Und jetzt tritt der Tod ein, das Atmen hört auf. Und exakt, was du in diesem Moment siehst, ich bin jetzt nicht bei der Emotion, ich bin bei dem, was man sieht. Das verbindet man sofort mit dem Gefühl, das man da hat. Da hat man ja auch Hilflosigkeit, weil man da jetzt gar nichts machen kann, jetzt wo das Atmen aufhört. Und dann, alles was man dort sieht, wird im Gehirn gespeichert und wird automatisch sofort verbunden mit diesem Gefühl der Hilflosigkeit und was ich vorher eben erwähnt habe, Zerrissenheit etc. pp., was dort stattfindet. Das Bild ist verknüpft mit diesen Emotionen. Ja, so, Neurotransmitter, okay? Und jetzt ist das Bild quasi so festgelegt und Menschen, die insbesondere hauptsächlich visuell arbeiten, da sind diese Bilder immer ständig aktiv, jahrelang, wo die Oma dort im Bett liegt und das erkennst du, selbst du, der du zuhörst, kannst du mal bei Menschen, wenn du dich über so Themen unterhältst, wie oft Menschen sagen, ich krieg die Bilder nicht mehr los. Das ist so der weit verbreitete Satz, den ich dann auch höre. Und ich weiß dann immer sofort, ah, cool, jetzt weiß ich, wo die Reise hingeht, ja, wo ich ansetzen kann mit dem Klienten. Denn es geht ja nicht darum, was in dem Bild zu sehen ist. Wenn ich es verändern möchte, es geht darum, wie es aufgebaut ist. Ja, also die Größe, die Farbe etc. Und bei der Stimme genauso, die Lautstärke, die Schnelligkeit, der Tonfall etc. pp. Und diese Neurotransmitter, die von dem Trauerverhalten im Körper hergestellt werden, diese latente Traurigkeit, dieser Schmerz, der einen immer zum Weinen bringt, etc., das ist ja die Emotion. Okay? Und eine Emotion genauso. Da stellt sich die Frage, wie bewegt sie sich? Wie, wenn man sie auf einer Hand heben würde, also man würde so eine Emotion rausziehen können, nur in den Gedanken, also nicht, damit man jetzt hier eine Hand nimmt, wirklich, also reell, die physisch, so, sondern nur in Gedanken durchspielt, man könnte so eine schmerzliche Emotion da rausziehen und sie würde auf einer der Hände Platz nehmen. Wie würde die da aussehen? Wäre die eher rund, wäre die eckig, wäre es ein Männchen, wäre es eine Hieroglyphe, wäre es ein Symbol, was wäre es? Überraschen lassen, nicht selber kreieren, einfach abwarten, was man wahrnimmt in der Vorstellung. Ähnlich wie in dieser einen Folge, wo ich dich durch den Abschied in den Prozess geführt habe mit der Oma im Ohrensessel. Einfach abwarten, was passiert, wie du es wahrnimmst. Ist diese Emotion zum Beispiel eher hart, ist sie eher weich, ist sie eher so schwer, dass es die Hand nach unten zieht oder eher leicht? Ist sie eher warm in der Hand, eher kühl und so weiter und so fort. Aber die Emotion hat darüber hinaus definitiv einen festen Platz in deinem Körper, wo sie wohnt. So sage ich immer dazu. Ja, wo sie ihren Platz hat. Wo sie existent ist. Während sie diesen Schmerz ausübt. Und wenn man den Platz gefunden hat, das kann man ganz gut, wenn man in einem entspannten Zustand sich befindet. Und dann kann man herausfinden, wenn man geführt wird, hauptsächlich. Das selbst herauszufinden ist, ja, so ein Ding für sich. Aber man kann dann herausfinden, auf welche Weise die Emotion sich bewegt. Manche Menschen sagen, das kreist irgendwie, das kreist im Uhrzeigersinn. Manche sagen, das kreist entgegen den Uhrzeigersinn. Manche sagen, das kreist wie eine Walze nach vorne. Die anderen sagen, wie eine Walze nach hinten. Manche sagen, das ist wie so Wellenbewegung. Manche sagen, das ist wie so ein Hin- und Her-Bewegen von links nach rechts. Von links nach rechts, manche sagen von oben nach unten. Es gibt so viel Möglichkeiten, wie eine Emotion sich bewegen kann. Vor kurzem hatte ich eine Klientin, die hat gesagt, das bewegt sich wie Atome. Die war ganz überrascht, ja. Also so eine Übung macht dann auch Spaß. Inhalt dieses Untersuchens ist herauszufinden, wie A, ein Bild strukturiert ist, der Prozess, ja, wie ist es die Aufbaustruktur, wie ist die Aufbaustruktur eines inneren Dialogs und wie ist die Aufbaustruktur einer Emotion. So, und eine mentale Technik, und es ist die Kraft, die dahinter steht, kann, wenn sie dann von einem Profi geführt wird, dafür sorgen, dass, sagen wir mal, anhand von Beispiel Krankenhausbild, sagen wir mal, dieses Bild ist echt so groß wie ein Garagentor. Man hat fast den Eindruck, dass man noch dort ist. Und sagen wir mal, das Bild ist eher in der Aufbaustruktur. Auch wenn dort alle Neonlichter an waren, aber in der Aufbaustruktur ist das Bild eher dunkel. Und die Farben da drinnen in diesem Bild wirken nicht leuchtend, nee, die sind eher so pastell. So, okay. Also, was ist die Aufgabe? Dass der Profi dann den Klienten, der dieses Bild so wahrnimmt, dabei unterstützt, diese Modalitäten zu verändern, sodass das Bild zum Beispiel im ersten Schritt kleiner gemacht wird. Und wenn es kleiner gemacht wird, dann ist es nicht im selben Abstand, weil wenn es so, ich sag mal, so groß wirkt in der Wahrnehmung wie ein Garagentor, dann ist es vermutlich sehr nah an einem dran, weil man das Gefühl hat, man ist ja noch fast drinne. Und wenn man das Bild kleiner macht, dann ist es wichtig, dass das Bild auch nach vorne geschoben wird in der Wahrnehmung, dass es kleiner wird und weiter weg geht nach vorne. Ja? Also 10 Meter zum Beispiel. Und am Ende ist es da vielleicht noch die nach 4, dann schiebt man es noch weiter weg, 50 Meter in der Wahrnehmung. Dann ist es am Ende so groß wie die nach 6 zum Beispiel. Und während man es wegschiebt und kleiner macht, dann lässt man mal die Farben so richtig zum Leuchten bringen, wie so ein Regenbogen. Ja, jeder von euch hat ja schon mal einen Regenbogen in live gesehen. Wie geil diese Farben, die sind so, das kann man gar nicht nachmalen oder so. So, das ist so Natur, so leuchtende, geile, göttliche Farben, die die strahlen, die leuchten. Und genauso kann man dann, wenn man so ein Bild wegschiebt, kleiner macht, kann man die Farben in dem Bild, die so Pastell waren im Anfang, einfach zum Leuchten bringen und parallel das Bild am Ende dann noch heller machen. Ja? Und wenn man dann den Klient fragt, das war Schwäbisch, das heißt ja, wenn man den Klient fragt, Entschuldigung, ihr hochdeutschen Zuhörer, das war Schwäbisch übrigens, gell, so fragt. Ja, also wenn man den Klienten dann fragt und sagt, hey, jetzt wo das Bild in deiner Wahrnehmung so weit weg ist, so gefühlt 50 Meter in der Wahrnehmung und es die Farbe, es leuchtet jetzt so schön und es ist so hell, was macht denn das Bild jetzt mit dir in deiner Emotion? Dann sagt der Klient, wow, das fühlt sich gar nicht mehr so nah dran an. Und ich denke, oh, cool. Ja, und wenn du jetzt an deine Oma denkst, was ist denn in deiner Wahrnehmung jetzt anders? Es fühlt sich gar nicht mehr schlimm an. Jetzt sind wir wieder bei der Folge zuvor, wo ich vom Wunder gesprochen habe. Aber das ist, was dann passiert. Und genauso mit dem inneren Dialog. Am inneren Dialog, ich führe jetzt nicht aus, wie die Technik genau funktioniert, aber im inneren Dialog sorgt man am Ende nur dafür, dass der Dialog einfach mal die Fresse hält. Ja? Und dann holt man sich aus der Erinnerung eine Stimme, es ist eine auditive Übung, man holt sich aus der Vergangenheit eine Stimme, von der man weiß, wow, wenn ich diese Stimme höre, wow, allein beim Klang dieser Stimme fühle ich mich so geborgen, so behütet, so beschützt. Wow. So, und wenn der Klient diese Stimme für sich in seiner Erinnerung entdeckt hat, dann setzt man diese Stimme genau an der Stelle ein, wo die alte Stimme vorgesprochen hat. Zack. Das hört sich jetzt vielleicht so an, ein bisschen utopisch für dich an. Das mag schon gut sein, aber wenn du das genau verfolgt hast, was ich gesagt habe, dann kannst du, während du über die Folgen ja deine neue Logik immer mehr und mehr ausbaust, das neue Verständnis, in dieser neuen Logik jetzt schon eher verstehen und sagen, ah, ja, macht Sinn. Genau, man muss es gar nicht logisch erklären, weil es findet ja auf der kreativen Ebene statt. Die kann gar nicht funktionieren, wenn Logik vorhanden wäre. Naja, und mit der Emotion das Gleiche. Wenn man rausfindet, wie eine Emotion sich bewegt, dann kann ein Profi dabei unterstützen, dass diese Bewegung am Ende sich anders bewegt. Nicht zwangsläufig entgegengesetzt, da kann das auch mal nach hinten losgehen, sondern einfach eine neue Bewegung. Und das lässt man meistens vom Unterbewussten initiieren, weil das Unterbewusste ist rund um die Uhr wach. Es tut alles in seiner Macht Stehende, dass es einem gut geht. Und es weiß ganz genau, wie eine Emotion sich bewegen muss, dass sie wohltuend für dich funktioniert und gesund für dich funktioniert. Genau. Also das war es jetzt im Groben einmal über die Thematik Kraft der mentalen Techniken. Mentalen Techniken nutzt man überwiegend dazu, um das innere Erleben zielführend auszurichten, lösungsorientiert auszurichten, wohltuend und gesund auszurichten, sodass alles in Ordnung ist. Ja, und vielleicht hast du jetzt tatsächlich schon so ein bisschen so Neugier entwickelt. Ich hoffe, es ist schwer. Ich bin jetzt im Podcast, ich habe jetzt keine Ahnung, was genau, aber ich finde was, dass wir nach der Aufnahme, ihr wisst ja, da kommt immer irgendwas. Lasst euch mal überraschen, was ich euch diesmal zur Verfügung stelle, als Link, als Dokument. Ich lasse mir was einfallen, einfach überraschen lassen. Und vor allem interessiert mich wieder, wie war die Folge für dich? Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. E-Mail steht ja auch wieder unten. Schreibt mir, schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Folge gefunden habt. Bin schon sehr gespannt. Die letzten Folgen gab es richtig geile Reaktionen, richtig geile Kommentare. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass du aufmerksam zugehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich entdecken, dass mentale Techniken tatsächlich kraftvoll sein können, wie es der Titel der Folge versprochen hat. In diesem Sinne, gehabt dich wohl. Leben endet. Liebe nie.